ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
München, Berlin und irgendwo an der Côte d'Azur. Die Ortsmarken habe ich mir von SWR1-Leutegast Katja Eichinger mal rausgesucht. Nur der Vollständigkeit halber, irgendwo mal an der Côte d'Azur, weil da hätten wir jetzt Saint-Tropez, Cannes, Nizza.
Bei mir ist es Cannes, ja.
Bei Ihnen ist es Cannes, okay. Können Sie diese Orte, also München, Berlin, Cannes, nach Wohnort, Arbeitsort, Lieblingsort sortieren?
Absolut. Also München ist mein Zuhause. Da steht mein Klavier, das einen große Rolle in meinem Leben spielt. Und da sind auch alle meine Bücher. Und Berlin kam dazu, weil ich einfach für die Arbeit ständig dahin musste und irgendwann keine Lust mehr hatte, ein Hotelzimmer zu buchen und ein gutes Angebot für eine Mietswohnung hatte. Und Cannes ist mein, hat sich so ergeben, ein Rückzugsort, ein Ort, wo ich gut schreiben kann. Ist halt sehr ruhig, also außer während der Filmfestspiele oder der Juli, August Hochsaison. Und so hat jeder Ort so seine Rolle. Wobei ich sagen muss, bei der Côte d'Azur, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, stehe ich dort vor dem Meer und dem Himmel und denke, warum bin ich hier nochmal weggefahren? Warum habe ich diesen Ort jemals verlassen?
Ja. Ich frage mich ja heute, wenn wir hier Temperaturen von maximal 9 Grad haben, warum sind Sie gerade hier und nicht an der Côte d'Azur? Da ist es ja wahrscheinlich ein bisschen angenehmer.
Sehr viel angenehmer. Das habe ich gestern auch gedacht, als ich mir wieder eine Mütze kaufen musste, weil es mir so kalt war. Also ich bin halt hier, weil letzte Woche das Buch erschienen ist und da gibt es einige Termine. Und gut, der langfristige Plan ist schon, glaube ich, bei mir, dass ich ganz an die Côte d'Azur ziehe. Aber ansonsten bis dahin will ich ja doch auch noch arbeiten und meine Freunde sehen.
Ich bin ganz froh, dass Sie hier sind, ehrlich gesagt. Hat jeder Ort, auch wenn jetzt, ich glaube, in der Beschreibung Berlin so am nüchternsten klang, weil es wirklich dann der Arbeitssitz ist, so eine Wohlfühlecke, dass Sie sagen, okay, das passt schon, oder ist Berlin zum Beispiel dann auch so nüchtern?
Ist recht nüchtern. Ich bin sehr gerne zu Hause in allen diesen Orten und habe mir dann auch in Berlin die Wohnung gemütlich eingerichtet. Also da sind dann auch ganz viele alte Möbel aus meiner Kindheit drin. Okay. Also meine Eltern haben mir alte Möbel gegeben. Und da fühle ich mich dann doch sehr wohl.
Und ja. München als Zuhause, ist Zuhause gleich Heimat? Oder ist Heimat nochmal was anderes?
Heimat ist, glaube ich, nochmal was anderes. München ist erst so langsam entstanden, weil ich bin ja keine Bayerin, ich komme aus Hessen.
Ja.
Und bin direkt nach dem Abitur nach London gegangen. 16 Jahre war ich weg. Und das bin auch Protestantin, also dieses ganze katholische, schamlose Gold, Prunk, das ist, war so gar nicht mein Ding. Aber München ist so wie Bier trinken. Der erste Schluck Bier schmeckt schrecklich und dann gewöhnt man sich dran und dann schmeckt das so gut und mittlerweile fühle ich mich sehr wohl.
Genug.
Genau, fühle ich mich sehr wohl in der Stadt und die Stadt war auch sehr gut zu mir, ja.
Wenn wir, bevor wir gleich näher auf die Côte d'Azur eingehen, gibt es da eine Lieblingsreisezeit? Sie haben gesagt, im Sommer kann es dann halt auch knallvoll sein und vielleicht auch zu warm. Ist es vielleicht so gegen den Trend, irgendwie Herbst, Frühling, Winter am schönsten dort?
Also im 19. Jahrhundert war es ja so, dass dort die adligen, also aristokratischen Engländer und Russen an die Côte d'Azur gereist sind, um dort den Winter zu verbringen. Und also sind vor dem Schnee und dem Regen und der Kälte geflohen. Und ich glaube, mittlerweile es war dann erst in den späten 20er, 30er Jahren, dass die Côte d'Azur zur Sommerküste wurde. Vorher galt es als völlig irrsinnig, an die Côte d'Azur zu fahren im Sommer, weil es eben so heiß ist. Und ich glaube, mittlerweile, auch mit dem Klimawandel, ist es so, dass die Côte d'Azur ist perfekt zum Überwintern. Und auch im Frühjahr in der Nebensaison. Da finde ich es am schönsten dort.
Leuchtend gelbe Mimosen, lila Lavendel, tiefblaues Meer und an den Nachbartischen im Restaurant sitzen die Beckhams oder Leonardo DiCaprio mit einer neuen Flamme. Das sind so diese klassischen Côte d'Azur-Klischees in SWRs Leute, die ich jetzt mal abgehakt habe. Unser Gast Katja Eichinger weiß aber, wie es wirklich ist. Sie haben gerade ein Buch darüber geschrieben, gehen wir gleich noch drauf ein. Wie ist die Côte d'Azur? Lässt sich das kurz beschreiben?
Also das Besondere an der Côte d'Azur ist erstmal dieses tiefe, alle Gegensätze umarmende, ja, euphorische Blau des Horizonts und des Himmels. Und das ist da. Und dann gleichzeitig ist es ein Ort der extremen Gegensätze. Da ist einmal die ganze Kunstgeschichte. Es gibt irrsinnig viele kleine Museen und die ganzen Künstler, ob das nun Matisse, Chagall, Picasso, die dort gearbeitet haben, Cocteau. Und dann gleichzeitig eben die ganze Bling-Kultur, super Yachten, Menschen, die in also so aus UFO-artigen Sportwagen Fahrzeugen durch die Gegend röhren. Das gibt es alles. Und gleichzeitig eben ganz normale Menschen, die dort arbeiten. Viele davon arbeiten eben für diese Turboreichen. Von diesen Menschen, die für die Turboreichen arbeiten, bin ich mit einigen befreundet und habe sehr interessante Geschichten da gesammelt. Und es ist ein Ort, der in vieler Hinsicht unsere heutige Gesellschaft auf den Punkt bringt. Also diese Gegensätze, diese sozialen Spannungen, die es gibt. Und gleichzeitig aber eben immer diese wundervolle Natur und auch die Kunst.
Ich habe jetzt also schon rausgehört, für die Côte d'Azur klassische Farbe Blau, logischerweise, die Sie erwähnt haben, das Meer. Was ist denn so, gibt es ein typisches Geräusch, einen typischen Geruch, den typischen Ort für die Côte d'Azur?
Also das kommt natürlich absolut, hängt das von der Saison ab. In den Sommer, mal so Juli, August, ist es einfach der Verkehr.
Ja.
Und nachts so irgendwelche schön, ja, schrecklichen DJs. Ja.
Okay.
Aber dann gibt es eben, ansonsten ist es das Plätschern des Meeres und Vögel so ein leichtes Rauschen. Ab und zu vom Nebenan kommt irgendein Gärtner mit seinem Laubblasgeräten.
Oder das dem ist dann, Meer.
Eieiei. aber ansonsten ist es also, wenn eben außerhalb der Hauptsaison, dann doch recht ruhig. Und dann gleichzeitig der Geruch auch. Also im Frühjahr sind es die Mimosen und das ist wirklich unglaublich. Wenn die Mimosen blühen und der Mimosengeruch überall, Duft überall liegt, das ist wundervoll.
Man hört ja schon Ihre Begeisterung raus. Um es mal geografisch so ein bisschen einzusortieren, habe ich mir extra rausgesucht. Der Bereich, den man tatsächlich dann Côte d'Azur nennt, geht von Saint-Tropez bis Menton. Das ist dann schon an der italienischen Grenze. Und Sie haben ja auch gerade deutlich gemacht, dass es halt mehr ist als nur schickimicki, edel und protzig, sondern da gehört dann halt auch immer eine andere Seite zu, zum Beispiel die Menschen, die halt dafür arbeiten. Und das macht es wahrscheinlich dann aus. Also das eine geht ohne das andere nicht.
Das eine geht ohne das andere nicht. Also es gibt auch zum Beispiel an der italienischen Grenze gibt es sehr viele Flüchtlinge. Ja? Und gleichzeitig wohnen, der König von Saudi-Arabien hat dort seine riesigen Villa am Meer und ein paar Kilometer weiter ist ein kleiner Ort, der heißt Valori, der hat ein Drogenproblem. Das sind junge Männer, die eben deren Eltern geflohen sind aus nicht ölproduzierenden Golfstaaten. Das sind enorme Gegensätze. Ja? Und gleichzeitig, ja, man kann dort Geld verdienen gut, wenn man für diese diese reichen Industrie arbeitet. Und ich mag halt diese ganzen Geschichten, diese ganzen Kontraste, das produziert halt extreme Geschichten. Und das ist, was mich so interessiert.
Es ist ein kleines Büchlein, sage ich mal, ein bisschen größer als meine Hand, goldene Schrift und viel Meer und Himmel auf dem Cover, was dann ja auch passt, weil das Buch heißt Das große Blau und ist das neueste Werk von SWR1 Leutegast Katja Eichinger. Sind Sie stolz, dieses Ding in Händen halten zu dürfen, zu können?
Ja.
Sie haben eben gesagt, das ist das schönste Buch.
Das hübscheste. Das schönste Buch, was ich bisher gemacht habe. Es ist wie so ein kleiner Urlaub, den man in die Handtasche stecken kann oder bei Gelegenheit oft in der U-Bahn oder so rausziehen kann oder auch verschenken kann. Ich glaube, es ist halt sehr schön. Ich habe mit Freunden, die haben, also von Herburg Weiland, die haben das Design gemacht, Freunde von mir. Ich bin mit dem Fotografen gut befreundet. Also meine Lektorin, wir sind ein gutes Team. Wir mögen uns alle sehr und herausgekommen ist halt dieses Buch, was bei allen Düsteren, was dort auch ab und zu mal vorkommt, gute Laune macht. Ja.
Das große Blau, Côte d'Azur, was ist das denn für ein Genre? Also ich habe eben schon gesagt, ein Reiseführer ist es definitiv nicht.
Nee.
Wo hilft es mir bei? Ist es ein Buch, was schon für Urlaub im Kopf sorgen kann?
Genau, es sind Geschichten. Es ist einerseits die Geschichte der Côte d'Azur. Das sind ja sehr viele berühmte Menschen oder Autoren, ob jetzt J.G. Ballard oder Coco Chanel, Huxley, Aldous Huxley, viele Autoren, Fitzgerald, Hemingway, alle haben dort waren dort zu Hause oder haben dort sehr viel Zeit verbracht, Winston Churchill. Und dann gleichzeitig Beobachtungen aus der heutigen Zeit. Es ist ein Sammelsurium an Geschichten, es ist Geschichten erzählen, ja.
Was Sie gerne machen und Geschichten sammeln halt auch. Ich habe mir eine Stelle rausgesucht aus dem Buch, um deutlich zu machen, wie gut Sie die Gegend halt auch schon kennen. Sie sagen, ich komme schon seit mehr als 29 Jahren hier. Da war ich so ein bisschen irritiert. Das ist so ein untypischer Zeitraum. Man könnte ja auch sagen, seit 30 Jahren oder sowas. Aber Sie haben die 29 genommen.
Ja.
Das zeigt aber auch schon, dass Sie wahrscheinlich eine Veränderung der Côte d'Azur auch miterlebt haben? Oder ist es gleich geblieben tatsächlich?
Nein, es hat sich verändert. In den letzten Jahren ist es auch besser geworden. Ich glaube, durch Corona sind viele Leute, die... Ich habe nur gemerkt, es wurde so ein bisschen langweiliger und spießiger, hatte ich gemerkt, eine Zeit lang. Also dass so interessantere Leute oder auch Leute, mit denen ich befreundet bin, kamen, ach nee, wieso fährst du an die Côte d'Azur? Es ist doch fun. Und dann, das ist nur so Paparazzi-Welten und Louis Vuitton-Taschen. Aber in letzter Zeit, und ich glaube durch Corona, weil die Leute angefangen haben, nicht mehr so weit zu reisen, man kann ja auch mit dem Zug dorthin fahren oder im Auto, und die Leute kommen wieder, es wird auch viel renoviert und es ist halt, in den letzten Jahren, finde ich, hat sich die Côte sehr, sehr positiv entwickelt.
Und wie sind Sie vorgegangen bei Ihren Beobachtungen? Das sind Gespräche mit Menschen, die Sie aber jetzt nicht von jetzt auf gleich kennengelernt haben, sondern das sind vertrauensvolle Beziehungen?
Ja, also es sind Freunde, die ich über die Jahre dort gefunden habe, die mir so, es dauert ja lange, bis man sich öffnet und Geschichten erzählt. Ich mag das halt auch gern, ich höre gern zu. Das habe ich, glaube ich, einerseits dadurch gelernt, dass ich die Jüngste in der Familie war, aber auch, ich habe das Buch ja meinem Vater gewidmet und glaube, was meinen Vater ausmacht, ist, er ein guter Zuhörer ist, im Gegensatz zu vielen anderen Männern. Dazu gehören Sie natürlich nicht dazu.
Nehme ich jetzt nicht persönlich.
Nee, überhaupt nicht, jetzt wirklich nicht. wir kennen ja die monologisierenden Männer, da gehört mein Vater gar nicht dazu. Habe ich die Geschichten sammeln können von Freundinnen, die teilweise eben in dieser Industrie arbeiten, aber auch Freund von mir Rick, den ich noch aus London kenne, der ab und zu mal obwohl er überzeugter Sozialist ist, taucht er doch immer wieder, hat er nichts dagegen, sich von extrem Reichen in Monaco zum Champagner einladen zu lassen. Und der kam mit auch einigen sehr wilden Geschichten zurück. Und die kommen da alle drin vor.
Und in dem Buch gibt es auch eine Menge Bilder von Christian Werner. Sie haben gerade schon die Zusammenarbeit gesagt im Team, dass das ein gutes Team ist. Und bei den Bildern ist mir aufgefallen, die kommen so ein bisschen matt daher. Und ich könnte gar nicht bei jedem Bild, wenn nicht gerade irgendwie eine dicke, fette Yacht drauf ist, sagen, aus welchem Jahrzehnt die kommen. Das ist wahrscheinlich auch bewusst so gewählt.
Ist bewusst, aber ist auch Christians Stil. Christian ist das war ganz wichtig, weil ich schätze halt Christian sehr als Künstler und Fotografen, dass er nicht bebildert, sondern so seine ganz eigene emotionale Note dann auch mal reinbringt. Und er ist halt ein Künstler und will jetzt keine, er macht jetzt keinen Journalismus, dass er gerade sagt, es ist ein Bild, das jetzt nur in diesem Jahr, in diesem Moment gültig ist, sondern es sind Bilder, die was über die Côte d'Azur erzählen, was noch zusätzlich ist zu dem, was ich erzähle.
Musik ist Ihnen auch ganz wichtig. Also die Kapitel haben dann teilweise auch so eine Songzeile vorweg. Und wir spielen jetzt einen Song, den Sie sich gewünscht haben, The Cure, Just Like Heaven. Was hat es damit auf sich, ganz kurz noch?
Weil ich finde, dass die Côte d'Azur wie der Himmel ist. Ein bisschen. Und der Himmel dort sehr groß ist, der größer als anderswo.
Gegensätze der Côte d'Azur hat SWR1 Leutegast Katja Eichinger schon angesprochen. Wir hatten es gerade nochmal von dem Buch. Auch da wird ja mit Gegensätzen gespielt. Bling Bling kommt da auch vor, weil der Titel in goldener Schrift drauf prangt. Aber ich vermisse natürlich den Goldschnitt, die goldenen Seiten.
Das finde ich eine hervorragende Idee. Also ich finde, das haben Sie mir jetzt gerade ins Ohr gesetzt.
Zu spät.
Das sollte tatsächlich der Ziel meines Lebens sein, mal ein Buch mit Goldschnitt zu machen. Das wäre es, ja.
Sehr gut. Von Turboreichen und Bling-Bling-Kultur hatten wir es dann eben schon. Sie haben auch schon gesagt, dass sich ja was verändert hat dort. Ich denke mal, dass die Turboreichen zugenommen haben, aber dann halt auch eben der Teil der Gesellschaft, der für die Turboreichen arbeitet.
Genau, also ich meine, das mit dem, was ich wirklich negativ finde als Trend, ist halt die Zunahme der Superjachten, dieser extremen Schiffe, die halt auch extrem umweltschädlich sind. Also da ist wirklich... Da hat der Verstand das Zimmer verlassen bei diesen Dingern. Und ich war auch mal, also aus Recherchegründen, bei einer Superjachtenmesse in Monaco. Kostet das Tagesticket 600 Euro.
Wirklich?
Hat der Verlag nicht bezahlt. Das habe ich dem Verlag nicht angetan. Und das ist wirklich, wenn da so eine Matratze, eine ganz normale Matratze, 150.000 Euro kosten soll, das ist schon... extrem.
Also, was kann die denn?
Das frage ich mich auch, aber es ist so, ich dachte, das wäre lustig, dahin zu fahren und sich das anzugucken und einfach nur mit den Augen zu rollen, aber ich war am Ende des Tages wirklich fertig und mir war so ein bisschen übel. Es ist extrem, weil es sind einfach Leute, denen halt der Rest der Welt völlig egal ist und die wollen das mit ihren Booten auch darstellen, aber das ist dann mit diesen Superjachten ist dann auch so, es gibt ja einen ganz großen Markt für Secondhand-Superjachten, weil das Problem ist, dann hat man die Yacht, dann kauft der Konkurrent, der Arbeitskonkurrent oder der Nachbar kauft sich eine 5 Meter längere Yacht.
Da muss man wieder drauflegen,
ne? Und das war ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja.
Jetzt kennen Sie ja auch, wie wir eben schon angerissen haben, das Leben in Berlin oder in München. Was ist denn wohl noch so das Normalste am Leben an der Côte d'Azur?
Es sind völlig normale Menschen, wohnen da natürlich auch, die dort arbeiten, die ihre Kinder auf normale Schulen schicken und die eben teilweise auch für diese sehr reichen Menschen arbeiten, ja.
Also es ist nicht so, wenn Sie den Schritt aus der Wohnung, aus dem Haus machen, dass Sie diesem Bling-Bling ausgesetzt
Nein,
sind?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja dann, es sind dann, sagen wir mal, am Cap d'Antibes, ist das so eine Villeneklave, das ist dann sehr für sich und auch es gibt auch in Saint-Tropez so, das heißt also abgegrenzte, abgezäunte, gated communities, ja. Das ist dann sehr zurückgezogen und man ist dem gar nicht so ausgesetzt, außer es ist jetzt Hauptsaison und das Meer schaut aus wie der Ikea-Parkplatz beim Schlussverkauf, weil eben so viele weiße, große Riesenjachten da
bestaunen sind.
Ja. Aber ansonsten ist es ja teilweise, sagen wir mal, Cannes in der Nebensaison ist so ein kleiner, manchmal ein bisschen halbseidener Küstenort, Hafenstädtchen und mit tollem Markt, Flohmarkt und was eben interessant ist an Cannes noch, gibt es ja dieses Palais du Festival, wo das Festival stattfindet, aber eben dieses Festpalais ist halt, das ganze Jahr über wird das für Messen gebraucht. Das heißt, es kommt dann ständig immer, alle paar Wochen kommt eine neue Industrie da rein. Und zum Beispiel die zweitgrößte Messe nach dem Filmfestival ist die Immobilienmesse. Dann sind auf einmal, die ganze Stadt ist überflutet mit Männern in blauen Anzügen und cognacfarbenen Schuhen. Ja.
Die ihre Wohnungen und Häuser verkaufen wollen.
Ja, genau.
Okay. Was aber auch ja dazu gehört, das habe ich vor Jahren schon festgestellt, ist eine Zahl von Geflüchteten. Das heißt, 20.000 im Jahr kommen vom italienischen Ventimiglia ins französische Menton. Das sind die beiden Grenzorte. Das verändert ja auch das Bild dort, oder?
Es verändert das Bild und das sorgt natürlich auch für Spannungen. Also ein großes Problem der Côte d'Azur ist der ansteigende Rechtspopulismus der Gegend. Und und klar, das ist auch so, es ist dann eben auch schwer zu verstehen, dass man hat eben einerseits Menschen aus arabischen Staaten, die sprechen Form von Arabisch und gleichzeitig die eben mit nichts dort aufschlagen und dann gleichzeitig sitzt da der
dem absoluten Reichtum ausgesetzt sind.
Der anderen. Ja, genau. Und diese extremen Sportwagen mit irgendeinem katarischen Nummernschild brausen da durch die Gegend. Das ist schwer zu verstehen. Aber wir sind nun mal, wir leben als Gesellschaft, Europa erlebt gerade eine der größten Umstrukturierungen durch die Flüchtlings- oder Emigrationssituation seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist enorm, was wir gerade uns, und diese enormen Strömungen sieht man in hoher Konzentration eben an der Côte d'Azur. Und man muss es halt sich halt, also ich schaue mir das lieber an, anstatt wegzugucken. Und klar überlegt man, wie gehen wir als Europa damit um? Was heißt das?
Ja. Über 7 Millionen Streams hatte die Gangsterserie Asbest allein in den ersten 2,5 Wochen zum Start vergangenes Jahr und hat damit, ehrlich gesagt, so manchen ARD-Rekord geknackt und ist auch immer noch in der ARD-Mediathek zu finden. Und wenn darüber gesprochen oder geschrieben wird, dann heißt es oft die Serie von Kida Koda Ramadan, der bekannte Schauspieler, dann als Regisseur. Aber auch SWR1-Leute-Gast Katja Eichinger hat ja durchaus keinen nicht ganz so geringen Anteil an diesem Erfolg. Nämlich welchen?
Naja, also ich meine, dazu muss ich sagen, ohne Kida hätte es diese Serie nicht gegeben, weil ich hatte vor vielen Jahren, also etwa 7 Jahre bevor die Serie dann anlief, hatte ich gelesen, dass es in Hamburg eine JVA gibt, wo es einen Fußballclub gibt, die JVA Fuhlsbüttel, genannt Santa Fu. Und habe dazu die Rechte optioniert, habe angefangen zu recherchieren, habe dann jemanden kennengelernt, auf dem jetzt letztendlich dessen eigentlich, also ein professioneller Fußballer, der für seine Familie in den Knast gegangen ist, unschuldig, sagt er. Und dann quasi im Knast angefangen hat, Drogen zu dealen. Den habe ich lange interviewt, habe diese ganze Geschichte recherchiert, Drehbuch geschrieben und niemand wollte es machen. Ja.
Frustrierend ist das?
Ja, es ist ein bisschen frustrierend, ja. Also ich war halt, diese Geschichten, die waren alle so großartig, aber in Deutschland gibt es halt kein Knast-Genre. Das waren immer, die Leute haben auch gesagt, ja, aber Knast, das ist doch so und so. Und ich so, ja, das ist amerikanischer Knast, wie er ihn aus den amerikanischen Filmen oder Serien kennt, aber es ist jetzt nicht, wie es in deutschen Gefängnissen zugeht. Und es wollte halt niemand machen. Jeder in Deutschland will auch, gibt es eigentlich auch kein Gangster-Genre.
Verbrechen immer nur aus Sicht der Ermittler.
Ermittler, genau. Das ist ja der deutsche Krimi. Überall wird gemordet, aber es wird immer gezeigt, nicht aus der Sicht der Mörder oder der Täter, sondern aus der Sicht der Polizei. Und mein Asbest sollte halt das Ganze aus der Sicht der dieses einen Momos, also der einen Hauptfigur eines Insassens, eines Häftlings zeigen. Und damit bin ich einfach nicht weitergekommen. Bis dann zum Glück Kida Ramadan davon Wind bekommen hat und die Serie machen wollten. Und dann ging's sehr rasend schnell, was toll war. Ja.
Das heißt, der Stoff lag wie lange rum?
Ach, das, also insgesamt waren es halt 7 Jahre, dass ich mit diesem, mich da mal so mit dem halben Hirn im Knast war. Und das war dann auch irgendwann, also jetzt bin ich auch, muss ich auch sagen, ja, durch mit der Nummer.
Brauchen Sie jetzt erstmal nicht mehr den Stoff, also diesen Inhalt.
Ich brauche jetzt Urlaub vom Knast und fahre an die Côte d'Azur, genau.
Aber diese Gegensätze, die Côte d'Azur auf der einen Seite, die wir besprochen haben, und dann halt wirklich so diese düstere Knastgeschichte, das brauchen Sie anscheinend beides im Leben.
Das brauche ich beides, das mag ich gerne. Ich glaube, ich habe oft darüber nachgedacht, warum das so ist. Und es kann sein, mein Vater war Unfallsachverständiger. Und ich bin ja natürlich in dieser ganz bürgerlichen Welt, alles geordnet aufgewachsen. Aber er ließ halt immer irgendwelche Fotos rumliegen von kaputten Autos, ausgebrannten Autos. Und ich wusste immer, es gibt eine andere Welt. Und es gibt was jenseits des weißen, perfekten Vorstadtzauns. Und das hat mich interessiert. Und mich interessieren, ich will aber nicht ganz in diese andere Welt sein, aber nur schön. Es ist ähnlich wie eine Stadt, die so perfekt durchrenoviert ist. Die hat keine Seele mehr. Alles braucht eine Prise Verruchtheit, eine Prise Gefahr, um wirklich interessant und auch wirklich schön zu sein. Also, auch Schönheit braucht immer einen Makel.
Hat Sie der Erfolg von Asbest überrascht?
Na, ich war natürlich völlig davon überzeugt, dass das ein großartige...
Und man zweifelt ja vielleicht, wenn der Stoff schon so lange rumliegt und man keinen überzeugen kann oder keinen finden kann.
Nein, ich habe an Deutschland gezweifelt.
Okay, oh,
und am deutschen Filmgeschäft. Ich habe nicht daran, ich dachte, wenn ich diese Geschichte in England gefunden hätte, wäre das sofort was geworden oder sehr viel schneller, ja.
Shine a Light von den Stones, auch ein Songwunsch von Katja Eichinger. Warum?
Weil dieser Song und das gesamte Album Exit on Main Street von den Rolling Stones an der Côte d'Azur aufgenommen wurde, an der Villa Nelcote. Ich verbinde den mit einem Tag, ich war in Nizza, weil dort ein Freund von mir, Andrew Birkin, der Bruder von Jane Birkin, war halt dort in Nizza und hatte eine Fotoausstellung von seinen Fotos, die er von Jane und Serge Gainsbourg gemacht hatte. Und es war ein trauriger Tag. Andrew war sehr traurig, weil seine Schwester, der ging's nicht gut. Wir wussten alle, die würde bald sterben. Und gleichzeitig hingen an den Wänden der Galerie hingen eben auch Fotos von den Stones in der Villa Nelcote. Und ich bin dann nach Hause gefahren, habe im Radio diesen Song gehört und im Autoradio. Und es war ein sehr melancholischer Tag. Und ich verbinde den mit diesen, also einerseits diese Schönheit dieser Fotos, das sind zauberhafte Fotos, sowohl von Serge und Jane als auch von den Stones. Und dann gleichzeitig eben so die Aufgabe von Musik. Musik ist halt dazu da, uns zu helfen über diese schweren Momente.
5 Folgen hatte die erste Staffel der Serie Asbest, für die SWR1-Leute-Gast Katja Eichinger die Geschichte geliefert hat. Immer noch zu finden in der ARD-Mediathek. Jetzt wird es eine zweite Staffel geben, aber Sie sind nicht mehr mit dabei.
Nein, also wie gesagt, Nicht die Nase voll, aber 7 Jahre Knast, das hat dann gereicht. Ja. Aber es war ganz schön. Wir waren jetzt, war gerade diese Cannes-Serien-Wettbewerb und da war ich in Cannes und mit mir in der Wohnung war halt Juri Sternburg, mein Co-Autor bei Asbest. Und seine Frau und er war dann, ich war bei mir in meinem Schlafzimmer und er hatte einen Conference-Call, so einen Zoom-Call im Wohnzimmer und saß genau da, wo ich halt damals das erste Drehbuch zu, was dann später Asbest wurde, geschrieben hatte. Und er saß da und hat halt über die zweite Staffel geredet. Also es gibt diese ganzen Pläne und Gespräche und ich fand es toll, dass etwas, was dort angefangen hatte, eben auf meinem Sofa in Cannes irgendwo begonnen hatte, dass das jetzt ein zweites Leben hat. Und das ist schön, wenn man was in die Welt gesetzt hat und dass es losgeht und was ist ja überraschend. Ich muss damit nichts zu tun haben. Ich finde es toll, wie es weitergeht und was er dann damit macht und lass mich da gerne überraschen.
Und dass es dann alleine läuft, jetzt sozusagen ohne ihr Zutun, das ist nicht weiter schlimm, wenn es sich dann allerdings dramatisch verändern würde.
Ach, ich vertraue dem Juri. Der hat, das ist so, wenn ich ihm nicht vertrauen würde, würden wir nicht so gut zusammenarbeiten. Ich habe eine große Achtung. Ja.
Wie viele von solchen Geschichten haben Sie denn noch in Ihren Schubladen liegen?
Ich habe sehr viele. Es ist mein großes Problem, dass ich zu viele Geschichten in Schubladen oder in meinem Kopf habe und dann immer entscheiden muss, was das nächste ist. Ja.
Auch wirklich von dem Potenzial, wo Sie sagen, das könnte genauso ein Abräumer werden wie Asbest?
Das muss man sehen. Ne? Das sind dann lange Gespräche. Deswegen, was ich gerne mache, es wird ja immer gesagt, oh Gott, du darfst jetzt niemandem davon erzählen. Ich erzähle die Geschichten gerne, Leute.
Jetzt heute?
Nicht heute, nicht. Aber und guck dann, was die Reaktionen sind. Merkt man, die Augen wandern schon ab, das interessiert niemanden. Oder merke ich so, wow, die wollen das hören. Und bei Asbest, bei diesen Geschichten, die ich aus dem Knast Leuten erzählt habe, ich habe ja gemerkt, die Leute haben zugehört, die waren absolut fasziniert und die haben auch Fragen gestellt. Deswegen war ich mir relativ sicher, dass das was wird. Und ob es ist egal, welches Medium, Bücher, Fernsehen, Kino, oder Musik, das ist alles eine Form von Geschichten erzählen.
Musik kommen wir gleich noch drauf. Die Umsetzung ist ja das eine. Ist denn das Schwierigste tatsächlich dann wirklich so diese Suche, diese Überzeugungsarbeit, Partner zu finden, ob Sender oder Streaming-Plattformen zu finden, die mit einem zusammen die Umsetzung verantworten?
Ja, das ist wirklich schwer. Also deswegen finde ich es halt schöner, Bücher zu schreiben. Das ist, es ist günstiger und dadurch einfacher, weil man eben diese enormen Beträge, die man fürs Filme oder Fernsehmachen zusammen suchen muss, ist halt anstrengend, ist enorm anstrengend. Das ist ein permanenter Kontrollverlust, den man da erlebt. Und immer reden irre viele Leute rein und immer wieder kommt es vor, dass einem, wo man das Gefühl hat, das, was man eigentlich machen wollte, völlig verunstaltet werden könnte. Ja, dieses Verunstaltungspotenzial ist immer dabei. Dieser Kontrollverlust ist auch schwierig. Und dem kann man nur entgegenstellen, wenn man sein eigenes Geld investiert. Und das kann ich nicht und würde ich auch nie tun. Aber es ist zum Beispiel mein verstorbener Mann, der ja Filmproduzent war, war dann sehr oft dann doch immer wieder, hat diesen Kontrollverlust mit enormen finanziellen Risiko bekämpft. Und das ist, das geht an die Substanz. Das kann ich nicht, will ich nicht.
Jetzt ist Asbest als Streaming-Angebot da gewesen. Hat das für Sie, wir sind beide aus dem gleichen Alter, sind mit Fernsehen irgendwie groß geworden, eine größere Bedeutung, wenn das Ganze auch noch im klassischen Fernsehen gezeigt wird?
Also, naja, ich finde die Mediathek, ich mag jetzt zum Beispiel, ich finde es toll, was die Mediathek macht, die ARD-Mediathek, das ist ja eine gute Mischung aus klassischem Fernsehen und auch Filmen, die man sonst so nicht findet. Aber klar, wenn die es dann doch im Fernsehen läuft, aber das Tolle an, gut, man muss diese die Beiträge zahlen. Aber es ist nicht dieses Bezahlmodell wie bei Netflix oder anderen so normalen kommerziellen Streamingdiensten. Ja, ist schon öffentlich-rechtliches. Ich finde es toll für ich glaube an das öffentlich-rechtliche Prinzip. Und
das wollte ich Ihnen gar nicht entlocken.
Nee, wirklich, das finde ich sehr wichtig, dass wir das haben, gerade mit so viel Fehlinformationen, die wir überall sehen. Dass eben auch ein kultureller Beitrag geleistet wird. Und es ist auf jeden Fall, erreicht man da sehr, sehr viel mehr Leute. Und das ist toll, wenn man merkt, wenn man öffentlich-rechtlich macht, dreht man als halt an einem viel größeren Rad. Und das ist aufregend.
Die Bedeutung von Musik für Katja Eichinger, die ließ sich hier in SWR1 Leute heute schon so ein bisschen erahnen. Da haben sie sich schon zu ausgelassen. Als Schülerin, habe ich mir rausgeschrieben, da haben sie, ich sag mal so, als tingelnde Kirchenorganistin Geld verdient.
Genau.
Wie lief das ab?
Naja, ich dachte, wir haben halt auf dem Dorf gewohnt, auf dem Land gewohnt, im Dorf, außerhalb von Kassel. Und im Kirchenkreis, in dem auch Luther die Bibel dran übersetzt hat.
So,
also
so.
Wir waren extra, extra protestantisch. Und dann war halt die Anfrage, ich habe Klavier gespielt, ob ich nicht Kirchenorganistin werden würde. Und da würde man auch 24 Mark pro Gottesdienst verdienen. Und dann hatte ich eine ganz tolle Lehrerin, Frau Bechler, die mir das beigebracht hat. Und dann habe ich bald angefangen, im Gottesdienst zu spielen. Und dann ist es ja so, gerade wenn eine Pfarrerin, die hat an einem Sonntag in mehreren Dörfern gepredigt, immer die gleiche Predigt. Und ich bin da mitgekommen und habe immer dann dreimal hintereinander den gleichen Gottesdienst gespielt.
Dreimal 24 Mark.
Das kesselt, ja.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich dann, also ich hatte noch keinen Führerschein. 16, 17, 18 dann, ja.
Und Sie haben ja auch eben schon gesagt, zu Hause ist da, wo das Klavier steht.
Ja, ich habe auch ein besonders schönes Klavier, ja.
Und was macht das so besonders schön?
Also ich wollte mir immer, ich dachte immer, ich bin zu schlecht im Klavierspielen, um mir einen Steinway zu kaufen. Dass man da wirklich richtig exzellent spielen müsste. Bis ich dann irgendwann mal in so einem Geschäftstermin mit so einem Anwalt gesprochen hat und er erzählte mir so, ja, von seinem tollen Steinway. Und ich so, und was spielen Sie? Und das war so ein Kinderkram, dass ich gedacht habe, also okay, ich darf auch, ich darf auch. Und dann habe ich mir halt, weil ich mir einen lange gesucht und über den Herrn Weschenfelder in der Nähe von Karlsruhe einen, der renoviert halt gebrauchte oder alte Steinways, einen Baby Steinway bestellt, der hat mir den hergerichtet und der steht dann, und das war, als der eingezogen ist in meine Wohnung, das war noch ein großer Akt, die armen zwei Herren, die den in den vierten Stock tragen mussten. Es war, als wäre ein Mensch in meine Wohnung eingezogen. Meine Oma hat immer gesagt, der Mann muss rein und wenn das Klavier raus muss, bei mir, bei mir bleibt das Klavier. Und die, ja, den liebe ich sehr und der ist irgendwie, gibt er meinem Leben ein Gravitationszentrum.
Und die Geige, die nehmen Sie mit auf Reisen?
Die nehme ich mit auf Reisen, die fehlt mir auch, wenn ich nicht, sie nicht dabei habe.
Was gibt die Ihnen?
Mit der kann ich halt reisen, das ist das Dumme, dass ich mit den Flügeln nicht mitnehmen kann.
Nachvollziehbar, ja.
Und das ist schon so, ich arbeite ja durch das, also Schreiben ist ja ein einsamer Job, wo man auch völlig verloren gehen kann. Also man ist ja die ganze Zeit alleine und hat dadurch keinen Rhythmus wirklich. Und bei mir, ich weiß immer, von dann und das mache ich, schreibe ich. Also ich habe dann so einen Plan, im inneren Plan und sagen wir so, um 5 Uhr übe ich dann Geige. Also das gibt meinem Tagesablauf Struktur. Und dann habe ich auch immer ein Ziel, dass ich irgendein Stück einüben will. Und ja, das ist auch teilweise, viele Autoren oder Autorinnen trinken Alkohol, um runterzukommen, weil es ja auch anstrengend zu schreiben.
Das Geige spielen gesünder.
Ist gesünder, kann ich nur dazu raten, ja.
Lieblingsband, wenn ich es richtig rausgesucht habe, sind die Dead Kennedys oder eine nicht?
Also ich habe viel gehört, Dead, ja. Kennedys. Gott, Lieblingsband ist wirklich schwierig. Ich glaube, The Velvet Underground, ja.
Aber da kommen jetzt auch wenig Geigen vor, ne?
Ja, das ist ja auch, muss ja nicht sein. Ne? Spiritualized ist eine Lieblingsband und da kommen sehr viele Streicher vor.
Sind Sie auch Konzertgängerin?
Ja, also ich gehe eher ins klassische Konzert. Ich habe mal so, sagen wir mal, Pop-Rock-Musik, sind mir zu viele Menschen. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel ein großer Nick Cave-Fan.
Taucht auch mit Zitaten im Buch auf?
Ja, gleich am Anfang. Genau. I believe in God, I believe in mermaids too. Das muss ich sagen, da war ich war einmal auf einem Nick Cave-Konzert und danach habe ich wirklich entschlossen, mein Leben zu ändern.
In welcher Hinsicht?
Ich dachte, ich hatte mich so sehr zurückgezogen vom Leben und hatte sehr zurückgezogen gelebt. Und dann war ich auf einem Nick Cave-Fan-Konzert und das sind ja wie so schamanische Messen. Und er hat eine große Liebe für sein Publikum und es ist eine große Interaktion mit dem Publikum, auch energetisch. Und da dachte ich mir nach dem Konzert so, doch, Menschen, das ist was Schönes, das ist was Gutes. Und jetzt geh auf die Welt zu. Es ist jetzt, du warst jetzt lang genug alleine.
Sie hört gern Musik, Katja Eichinger. Und jetzt in SWR1 Leute sprechen wir über selbstgemachte Musik. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe es mir angehört. Soma heißt es. Musik für eine schöne neue Welt.
Dazu muss ich noch sagen, Schöne neue Welt wurde an der Côte d'Azur geschrieben von Aldous Huxley.
So, auch da gibt es wieder die Verbindung. Gibt es auf Vinyl zu kaufen, das fand ich sehr sympathisch. Ist im September 2022 veröffentlicht worden. Und ich habe es mir angehört und dachte so, okay, das ist, ich hoffe, ich trete Ihnen damit jetzt nicht zu nah. Das sind vorgelesene Medikamenten-Beipackzettel und Sie begleiten es am Klavier.
Ja, genau, es sind vertonte Beipackzettel.
Es ist tatsächlich so.
Ja. Es ist so eine völlige Schnapsidee, die ich während Corona hatte. Es war so, ich mag klassische Musik, ich mag auch Gegenwartsklassik wie Philip Glass. Ich bin eine große Verehrerin von Philip Glass oder auch Michael Nyman. Aber was ich, wo ich mit dich so ein bisschen Problem habe, ist diese Neoklassik, ja, die so dahin plätschert und dazu da ist, so Hintergrundmusik im Wellness-Salon oder irgendwie dem Meditieren oder zum Einschlafen. Das ist so, ich habe mich einfach in einem Moment so komplett darüber aufgeregt und dachte, da können Sie ja gleich Beipackzettel vertonen und sagen, was da drauf, wozu dieser Song jetzt gut ist. Das ist so, also Musik soll ja irgendwo immer Transzendenz herstellen. Mhm. Darum geht's ja. Dass wir über uns selbst und unsere Realität hinauswachsen. Und ich konnte jetzt in der Neoklassik da keine Transzendenz erkennen. Womit ich natürlich jetzt bestimmt ungerecht bin. Und ich hoffe, dass ich niemandem zu nahe trete hier. Aber ich hatte mich in diesem Moment drüber aufgeregt und hatte dann einfach so auf meinem iPhone so Quatsch das gemacht. Also ich hatte einen Beipackzettel vertont und das war bei so einem Abendessen während Corona, so eins der ersten Abendessen. Und da saßen halt ein paar Leute aus der Musikindustrie am Tisch. Und die so, ja, dann lass uns das doch machen. Lass uns doch ein ganzes Album aufnehmen. Und ich hatte auch noch ein bisschen am Klavier für sie gespielt. Und dann sind wir tatsächlich los und haben dieses Album aufgenommen in dem Studio, wo David Hasselhoff I've Been Looking for Freedom aufgenommen hat. My Claim to Fame, ja. Und es war sehr lustig. Also es ist halt, man muss halt einen wirklich düsteren Humor haben, einen düsteren Sinn für Humor haben, um das gut zu finden.
Wie würden Sie das denn selber beschreiben? Ist das dann Kunst? Ist es Musik oder ist es Quatsch?
Ach so, irgendwie alles, ne? Ich hoffe, es ist viele Leute, also müssen, ich habe es auch schon vor dem Publikum vorgespielt, die mussten alle sehr lachen, ja? Es ist irgendwie lustig, aber es ist auch irgendwie ein bisschen kritisch, es ist aber auch düster und es ist, also zum Beispiel, ich habe einen Track für Schlaftablette aufgenommen. Mhm. Als ich den aufgenommen habe, also den habe ich einfach improvisiert am Synthesizer, ist mein Produzent eingeschlafen. Also es hat dann doch einen gewissen...
Ist ja ein Top-Beleg dafür.
Ja, also es hilft wirklich, wer Schlafstörungen hat, sollte unbedingt Hypnolon hören. Das ist bei rumgekommen. Ja.
Das war jetzt nur ein Album oder kommt da noch ein zweites?
Ich glaube, die Welt kann ohne ein zweites leben.
Wir können mal so ein bisschen auf Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer schauen. Ulrich Forkel aus Leutershausen hat sich gemeldet und das muss ich mir dann auf die Fahne schreiben. Ich habe doch tatsächlich bei der geografischen Beschreibung der Côte d'Azur den östlichen Teil alleine erwähnt und den westlichen bis Saint-Tropez dann eben nicht. Den hatten Sie allerdings natürlich längst auf dem Schirm und der ist Ihnen vertraut.
Also es geht auch noch weiter hinter Saint-Tropez, bis fast vor Marseille.
Dann hat sich gemeldet Clara Scheurenbrand und zwar aus Frankreich, aus Lyon. Und sie hat geschrieben, der übermäßige Wohlstand und die extravagante Lebensweise der Superreichen führen zu einer Verschärfung der sozialen Ungleichheit in der Region und führt es dann halt auch noch so aus. Und das ist ja auch das, was Sie auch sagten, dass die Schere extrem auseinanderklafft und dass das da halt wirklich im Alltag zu spüren ist, oder?
Das und aber es steht natürlich auch stellvertretend für den Rest unserer Gesellschaft. Diese große Schere existiert, diese großen Gegensätze und man sieht sie halt sehr intensiv und konzentriert an der Côte d'Azur.
Und Martin Kohler aus Tübingen hat sich gemeldet und geschrieben, selten eine so coole Kombination aus entspannter Sendung, cooler Mucke, toller Musikgeschmack, übrigens Katja Eichinger schreibt er, und inhaltlicher Tiefe gehört. Vielen Dank und Respekt. Das dürfen Sie sich sozusagen mit in Ihr Vokabelheft schreiben.
Danke.
Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, das war super schön. Vielen Dank für das Gespräch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.